Durch die Bibel. Eine Entdeckungsreise durch das Buch der Bücher von Dr. Vernon Mackey. Ins Deutsche übertragen von Steffen Brack und gesprochen von Kai-Uwe Wojczak.
Je länger ich mich mit der Bibel beschäftige, umso lieber wird sie mir. Und umso mehr entdecke ich, wie wertvoll und heilsam ihre Aussagen für mein Leben sind. So geht es mir auch mit den beiden Psalmen, die in dieser Sendung auf dem Programm stehen. Es sind die Psalmen 89 und 90. Der erste handelt von Gottes Treue. Der zweite, Psalm 90, ist ein Gebet von Mose. Seien Sie herzlich willkommen zu Durch die Bibel. Zwei Psalmen will ich heute mit Ihnen genauer ansehen. Es sind die Psalmen 89 und 90. Und ich starte natürlich mit Psalm 89. Eine englische Bibelübersetzung nennt ihn den Psalm von Gottes Bund mit David. Diese Überschrift trifft meines Erachtens genau den Kern. Denn darum geht es in Psalm 89, um den Bund, den Gott mit König David geschlossen hat. In der biblischen Überschrift des Psalms 89 in Vers 1, da heißt es: Eine Unterweisung Ethans des Esrachitas. Ethan, der Esrachiter, wird im ersten Buch der Könige in Kapitel 5, Vers 11 erwähnt. Zur Zeit des Königs Salomo wurde Ethan zu den weisen Menschen gezählt. Und neben Asaf und Heman gehörte Ethan zu den führenden Musikern an Gottes Heiligtum in Jerusalem. Psalm 89 ist eine Unterweisung, im Hebräischen Maschil oder Maskil genannt. Das heißt, hier erfahren wir grundlegende Wahrheiten über Gott und das Leben mit ihm. Die Treue Gottes, das ist das zentrale Thema von Psalm 89. 10-mal spricht Ethan von ihr in seinem Psalm. 10-mal spricht er davon, dass Gott treu ist. Die Treue Gottes, sie lobt und preist und verherrlicht Ethan in Psalm 89. 4-mal verwendet Ethan das Wort Bund in diesem Psalm. Davon 3-mal, noch verstärkt durch die Worte Gottes, ich habe geschworen. Gott schloss einen Bund mit David, dem großen König Israels. Und zu diesem Bund mit David bekennt sich Gott, auch wenn Ethan ab Vers 39 davon spricht, dass es nun doch so scheint, als habe Gott das Königshaus David im Stich gelassen. Als wir uns mit dem zweiten Buch Samuel beschäftigten, haben wir uns das 7. Kapitel genauer angesehen. Dort ist Gottes Bund mit David festgehalten. Wenn Sie wissen wollen, wie wichtig dieser Bund Gottes mit David ist, werden Sie feststellen, dass in den Büchern der Propheten immer wieder darauf verwiesen wird. Und Ethan widmet diesem Bund Gottes mit David einen ganzen Psalm. Schauen wir uns einige der wichtigsten Verse des Psalms 89 an. In Vers 2 lesen wir: Ich will singen von der Gnade des Herrn ewiglich und seine Treue verkünden mit meinem Munde für und für. Ist Gott gut zu Ihnen? Ich bin mir sicher, dass manche von Ihnen dem zustimmen werden. Ganz sicher ist Gott gut zu mir. Und darum schließe ich mit Ethan an: Ich will singen von der Gnade des Herrn ewiglich. Und wenn ich nicht wirklich singen kann, ich werde mit einstimmen und mein Bestes geben. Denn Gottes Gnade, aus der heraus er Menschen immer wieder gütig begegnet, Gottes Gnade ist wundervoll. In der zweiten Hälfte von Vers 2 heißt es: Und ich will seine Treue verkünden mit meinem Munde für und für. Ich bin froh, dass Ethan diesmal nicht singen geschrieben hat. Denn wenn mein Gesang schon nicht so schön ist, so kann ich doch mit meinem Mund Gottes Treue bekannt machen. Oh ja, das kann ich bekennen. Wie treu ist Gott zu mir gewesen? Achten Sie bitte auf das kleine Fürwort seine. Es geht um seine, also um Gottes Treue. Ethan rühmt Gott für seine Treue David gegenüber. In Vers 25 lesen wir: Aber meine Treue und meine Gnade sollen mit ihm sein. Das Fürwort hat sich hier geändert, weil nun Gott selbst spricht. Jedes Mal, wenn in Psalm 89 von der Treue die Rede ist, geht es um Gottes Treue, unabhängig davon, welches Fürwort Ethan verwendet. In Vers 3 lesen wir: Denn ich sage, für ewig steht die Gnade fest. du gibst deiner Treue sicheren Grund im Himmel. Gott ist treu, deshalb können wir uns getrost auf ihn verlassen. Gott errettet uns aus unserer Trennung von Gott durch den Tod Jesu. Und Gott hat fest zugesagt, diejenigen zu erretten und mit sich zu versöhnen, die auf Jesus und seinen Opfertod vertrauen. Entscheidend ist, was Gott zugesagt hat. Entscheidend ist, was Gott versprochen hat. Denn dazu steht er. Gott bleibt seinen Zusagen treu, immer. Das erinnert mich an eine kleine schottische Dame. Ich habe Ihnen schon einmal von ihr erzählt. Sie hatte ihren Sohn weit weg zur Schule geschickt, und er kehrte als Skeptiker nach Hause zurück. Eines Morgens, während sie ihm das Frühstück machte, erzählte die Dame ihrem Sohn, wie Gott sie errettet hatte. Sie sprach davon, wie gewiss sie sich war, von Gott errettet zu sein, und wie wundervoll Gottes Errettung ist. Schließlich hielt es der Sohn nicht mehr aus und platzte heraus: »Dein kleines Leben ist doch völlig bedeutungslos. Es ist so verschwindend winzig im Vergleich zur Größe des Universums. Gott könnte dich vergessen, und er würde es noch nicht einmal bemerken.« Und so redete er immer weiter. Dann herrschte Schweigen. Die kleine schottische Mutter blieb eine ganze Weile still. Sie machte das Frühstück fertig, servierte es ihrem Sohn und setzte sich zum Essen an den Tisch. Dann sagte sie: »Sohn, ich habe darüber nachgedacht, was du gesagt hast. Vielleicht hast du recht. Möglicherweise ist mein Leben völlig bedeutungslos. Aber wenn mein Leben verloren geht, dann wird Gott viel mehr verlieren als ich.« Ihr Sohn fragte: »Wie meinst du das?« Und seine Mutter antwortete: »Wenn mein Leben verloren geht, du sagtest ja gerade, es sei ziemlich bedeutungslos, dann würde ich ja auch nicht viel verlieren. Aber Gott würde unglaublich viel verlieren. Denn dann würde er sein Wort brechen. Gott würde seinen Ruf und all sein Ansehen verlieren. Ja, mehr noch, Gott würde den innersten Kern seines Wesens verlieren. Denn er hat gesagt, er wird mich erretten.« Die kleine schottische Dame hatte absolut recht. Gott würde seinen Ruf und sein Ansehen verlieren, wenn er seinen Bund mit David nicht einhalten würde. Aber Gott ist treu. Er ist absolut verlässlich. Gott hält seine Zusagen, und zwar immer. Darauf können wir uns verlassen. Gehen wir weiter zu den Versen 4 und 5. »Ich habe einen Bund geschlossen mit meinem Auserwählten. Ich habe David, meinem Knechte, geschworen, ich will deinem Geschlecht festen Grund geben auf ewig und deinen Thron bauen für und für. Sela.« Gott hat mit David einen Bund geschlossen. Das bekräftigt er hier. Und in Vers 6 heißt es dazu: »Und die Himmel werden, Herr, deine Wunder preisen und deine Treue in der Gemeinde der Heiligen.« Diese Stelle erinnert mich an Psalm 19. Die Himmel erzählen die Ehre Gottes, und das Himmelsgewölbe verkündigt seiner Hände Werk. Doch die Treue Gottes wird im Vergleich dazu von den Himmeln gepriesen werden. Und die Treue Gottes zu uns verdient auch unser Lob. Herr, deine Treue in der Gemeinde der Heiligen. Erneut spricht Ethan von Gottes Treue und Verlässlichkeit in Vers 9. »Herr Gott Zebaoth, wer ist wie du? Mächtig bist du, Herr, und deine Treue ist um dich her.« Die Treue Gottes, das ist Ethans Thema in Psalm 89, daran lässt er keinen Zweifel. Zu Gottes Bund mit David lesen wir dann in Vers 21: »Ich habe gefunden meinen Knecht David, ich habe ihn gesalbt mit meinem heiligen Öl.« Gott hatte sich David erwählt und ihn zum König über sein Volk Israel gesalbt. Und Gott verspricht: »Ich werde mein Wort halten und wahrmachen, was ich David damals zugesagt habe.« Gott bleibt seinem Bund mit David treu. Davon spricht er noch einmal in Vers 25. »Aber meine Treue und Gnade soll bei ihm sein, und sein Haupt soll erhöht sein in meinem Namen.« Gottes Treue steht hier in enger Verbindung mit Gottes Gnade. Und das ist kein Zufall. Dass Gott sich selbst festlegt und sich bindet an das, was er zusagt, das ist für uns ein großes Geschenk. Das ist eine unverdiente Gnade. Wie gut, dass wir uns Gottes Treue nicht verdienen müssen, sondern dass er sie uns anbietet als sein Geschenk an uns. Nun kommen wir zu Vers 28. Und ich will ihn zum erstgeborenen Sohn machen, zum höchsten unter den Königen auf Erden. Gottes Bund mit David beinhaltete dies: Aber dein Haus und dein Königtum sollen beständig sein in Ewigkeit vor mir, und dein Thron soll ewiglich bestehen. Diese Zusage, nachzulesen im 2. Samuel-Buch, galt zunächst einmal David und seinem Sohn Salomo, der David auf den Thron folgte, und ihren Nachkommen. Doch letztlich zielte Gottes Bund mit David auf den einen Nachkommen Davids, der all das vollenden würde, was David und seine Nachkommenschaft nur ansatzweise und unvollkommen verkörpern konnten. Der wahre König Israels und der höchste unter allen Königen ist Jesus Christus. Die Berichte über Jesus im Neuen Testament, sie werden Evangelien genannt, sie enthalten Stammbäume Jesu, die nachweisen, dass Jesus von seiner menschlichen Seite her gesehen ein Nachkomme Davids ist. Von Ewigkeit her ist aber Jesus Gott der Sohn. So wird Jesus auch der Erstgeborene genannt, der Erstgeborene, bevor überhaupt irgendetwas erschaffen wurde. Das heißt, Jesus ist kein Geschöpf, sondern mit Gott dem Vater ist er Schöpfer. Und als der ewige Sohn Gottes wurde Jesus Mensch. Er kam zur Welt in dem kleinen Dörfchen Brothausen, das heißt auf Hebräisch Bethlehem. So offenbarte sich der ewige Gott als Mensch. Und nachdem Jesus als Opfer am Kreuz gestorben war, das war der Grund, weshalb er aus dem Himmel in unsere Welt kam, danach wurde Jesus durch seine Auferstehung von den Toten auch der Erstgeborene aus den Toten. Also der Erste, der den Tod endgültig überwunden hatte. Auf Jesus trifft die Aussage in Vers 28 also in einem noch tieferen Sinn zu als auf David und seine Nachkommen. Und ich will ihn zum erstgeborenen Sohn machen, zum höchsten unter den Königen auf Erden. Und das bedeutet nichts anderes, als dass das Zepter des Universums in den Händen liegt, die von Nägeln durchbohrt wurden. Die höchste Macht im Universum ist nicht selbstsüchtig und tyrannisch. Nein, der höchste Herrscher des Universums ist der, der sich aus Liebe zu seinen Menschen geopfert hat. Und eben deshalb ist er, Jesus, vertrauenswürdig. Und deshalb folgen Christen ihm. Denn es gibt niemanden, der größere Liebe für uns hat als Jesus. Und es gibt niemanden, der vertrauenswürdiger wäre als er. Was ist mit Ihnen? Meinen Sie nicht, dass Sie sich auch ganz auf Jesus einlassen sollten? Einen vertrauenswürdigeren als ihn werden Sie nicht finden können. Auch der nächste Vers in Psalm 89 findet letzten Endes seine endgültige Erfüllung in Jesus, der die Vollendung des Königshauses Davids ist. Hören Sie Vers 29. Ich will ihm ewiglich bewahren meine Gnade, und mein Bund soll ihm fest bleiben. Nun folgt ein Abschnitt in Psalm 89, der sich auf Davids menschliche Nachkommenschaft bezieht. Davon lesen wir ab Vers 31. Zunächst einmal die Verse 31 bis 33. Wenn aber seine Söhne mein Gesetz verlassen und in meinen Rechten nicht wandeln, wenn sie meine Ordnungen entheiligen und meine Gebote nicht halten, so will ich ihre Sünde mit der Rute heimsuchen und ihre Missetat mit Plagen. Heißt das, Gott würde die Menschen, die durch den Glauben an Jesus Gottes Kinder wurden, heißt das, Gott würde seine Kinder fallen lassen, wenn sie ihm nicht treu sind? Nein, denn wir lesen in Vers 34, aber meine Gnade will ich nicht von ihm wenden und meine Treue nicht brechen. Liebe Hörer, so ist Gott. Sie merken, ich mag vielleicht untreu sein, aber Gott ist treu. Was für eine wundervolle Zusicherung. Und Gott bekräftigt seine Zusage noch einmal. Seinen Bund mit David unterstrich Gott mit einem Eid. Das steht in den Versen 35 bis 38. Ich will meinen Bund nicht entheiligen und nicht ändern, was aus meinem Munde gegangen ist. Ich habe einmal geschworen bei meiner Heiligkeit und will David nicht belügen. Sein Geschlecht soll ewig bestehen und sein Thron vor mir wie die Sonne, wie der Mond, der ewiglich bleibt, und wie der treue Zeuge in den Wolken. Selah. In Jesus Christus wurde diese Zusage an David letztlich vollendet. Und Jesus ist nun der eine, der zur Rechten Gottes sitzt. Und er wird noch einmal sichtbar zur Erde zurückkehren und seine Herrschaft endgültig durchsetzen. Und so trägt Jesus den Ehrentitel Sohn Davids zu Recht. Denn Jesus ist derjenige, der das Königtum Davids vollendet. Gott macht seine Zusagen aus seinem Bund mit David wahr. Für lange Zeit blieb Davids Thron allerdings verwaist, denn einige seiner Nachkommen wandten sich von Gott ab. Und so fragten sich viele in Israel, was wir in Vers 50 lesen. Herr, wo ist deine Gnade von einst, die du David geschworen hast in deiner Treue? Nachdem Jerusalem im Jahr 587 vor Christus gefallen war, sah es für Israel für lange Zeit so aus, als habe Gott seinen Bund mit David vergessen. Deshalb war die Sehnsucht nach dem Messias so groß in der Zeit, als Jesus als Wanderprediger durch Israel zog. Denn der Messias sollte als Sohn Davids endlich sein Volk erlösen. Und das tat er dann auch, aber zunächst einmal anders, als viele das erwarteten. Jesus kam bei seinem ersten Kommen in unsere Welt, um uns Menschen von unserer Sünde zu erlösen, um uns Menschen aus unserer Trennung von Gott zu erretten, so wie es dem Zimmermann Josef aus Nazareth erläutert wurde. Und Maria, deine Verlobte, wird einen Sohn gebären, dem sollst du den Namen Jesus geben, denn er wird sein Volk retten von ihren Sünden. Gott ist treu. Er hat seinen Bund mit David nicht vergessen. Gott hat den Mann, der auf ewig auf Davids Thron sitzt. Es ist Jesus, Gott der Sohn, Jesus der Messias, das heißt ja auf Griechisch Jesus der Christus. Wir kommen nun zu Psalm 90. Er gehört wohl zu den bekanntesten Psalmen. Er ist der einzige Psalm von Mose, der uns in der Bibel überliefert wird. In der ersten Hälfte von Vers 1 heißt es, ein Gebet des Mose, des Mannes Gottes. 40 Jahre lang musste Mose mit dem Volk Israel in der Wildnis der Steppe umherwandern. Das war der allergrößte Teil seines Lebens, seit Gott Mose damit beauftragt hatte, Gottes Volk Israel aus der Gefangenschaft in Ägypten zu führen. Manche von Ihnen werden sich erinnern, als Gott sein Volk Israel aus der Gefangenschaft in Ägypten befreit hatte, führte er es an den Berg Sinai. Dort gab Gott ihnen das Gesetz, also die Ordnungen und Gebote Gottes. Von dort brach das Volk auf, um das Land Kanaan einzunehmen, das Gott Abraham 400 Jahre vorher versprochen hatte. Doch die erste Generation des Volkes fürchtete sich zu sehr vor den Völkern im Land, so dass sie Gott nicht glaubten, dass er ihnen beistehen würde und sie mit seiner Hilfe das Land einnehmen könnten. Darum mussten sie zurückkehren in die Wüste und dort bleiben, bis diese erste Generation gestorben war. Das dauerte 40 Jahre lang. So sah Mose unglaublich viele Menschen sterben. Hunderttausende waren es. Und Moses Psalm 90 handelt davon, von der Vergänglichkeit und dem Tod der Menschen. Für mich ist Psalm 90 ein besonderer Psalm. Es war Martin Luther, der dazu anmerkte, als Mose das Gesetz Gottes lehrte, tat er genau das, wovon er auch in Psalm 90 spricht, denn er predigt Tod, Sünde und Gericht, um damit die Stolzen zu warnen, die sich so sicher fühlen trotz ihrer Sünden, und um ihnen ihre Sünde und ihr Unheil vor Augen zu führen. Dem schließe ich mich an, denn so verstehe ich Psalm 90. Mose beginnt sein Gebet mit einer sehr ermutigenden Feststellung. In den Versen 1 und 2 spricht er, »Herr, du bist unsere Zuflucht für und für. Ehe denn die Berge wurden und die Erde und die Welt geschaffen wurden, bist du Gott von Ewigkeit zu Ewigkeit.« Das Wort Ewigkeit im Hebräischen ist sehr bildhaft. Es meint von einem weit entfernten Punkt zu einem anderen weit entfernten Punkt. Gott war sozusagen schon vor einem unendlich weit entfernten Punkt in der Vergangenheit und erreicht bis zu einem unendlich weit entfernten Punkt in die zukünftige Ewigkeit. Mit anderen Worten, Gott war schon immer, noch bevor irgendetwas erschaffen wurde, und er wird auch immer sein, bis in alle Zukunft. Das ist eine ehrfurchtgebietende Umschreibung des einen ewigen Gottes, dem Ursprung allen Seins. Der Mensch dagegen ist ein Geschöpf Gottes. Im ersten Buch Mose heißt es, und Gott schuf den Menschen zu seinem Bilde, zum Bilde Gottes schuf er ihn und schuf sie als Mann und Frau. Danach lesen wir im ersten Buch Mose in Kapitel 2, Vers 7, da machte Gott der Herr den Menschen aus Erde vom Acker und blies ihm den Odem des Lebens in seine Nase. Und so wurde der Mensch ein lebendiges Wesen. So beschreibt Mose den Menschen auch in Psalm 90 als ein geschaffenes Wesen und nicht als ein höher entwickeltes Tier. Der Mensch ist ein Geschöpf einer ganz eigenen Art. Er hat einen Körper, der aus Elementen des Erdbodens gebildet wurde. Und mit diesem Körper wird der Mensch seinen Lebensunterhalt auf der Erde erarbeiten, im Schweiße seines Angesichts. Und das so lange, bis der Tag kommen wird, an dem der Körper des Menschen zu dem Staub zurückkehrt, aus dem Gott ihn erschaffen hat. Das ist das Bild des Menschen in Psalm 90. So schreibt Mose in Vers 3, der du die Menschen lässt sterben und sprichst, kommt wieder, Menschenkinder. Hier finde ich die wörtliche Wiedergabe der Elberfelder Übersetzung verständlicher. Du lässt den Menschen zum Staub zurückkehren und sprichst, kehrt zurück, ihr Menschenkinder. Gott lässt also den hinfälligen Leib des Menschen zum Staub zurückkehren, wobei er sozusagen spricht, gehe dorthin zurück, von wo du gekommen bist. In Vers 4 lesen wir, denn 1000 Jahre sind vor dir wie der Tag, der gestern vergangen ist, und wie eine Nachtwache. Nehmen wir einmal an, sie würden so lange leben wie Methuselah, der bei uns besser bekannt ist unter dem Namen Methusalem. Das wären 969 Jahre. Aber 969 Jahre sind aus Gottes Sicht nicht mehr als ein paar Stunden nach unserem Zeitempfinden. 969 Jahre zu leben wäre nicht mehr als der Flug eines Vogels durch einen erhellten Raum, wobei der Vogel aus der Dunkelheit durch ein Fenster hereinkommt und durch ein anderes Fenster wieder in die Dunkelheit entschwindet. Selbst wenn sie 1000 Jahre leben könnten, ihr Leben wäre dennoch wie im Flug vorüber. Das Leben eines Menschen ist so kurz im Vergleich zur Ewigkeit. Ich lese weiter aus Psalm 90, die Verse 5 und 6. Du lässt sie dahin fahren wie einen Strom. Sie sind wie ein Schlaf, wie ein Gras, das am Morgen noch sprost, das am Morgen bald blüht und sprost und des Abends welkt und verdorrt. Das ist ein Bild für das Leben der Menschen. In der Wildnis der Steppe sah Mose hunderttausende Menschen sterben. Die gesamte erste Generation des Volkes Israel nach dem Auszug aus Ägypten starb, bis auf ganz wenige Ausnahmen. Vermutlich besuchte Mose mehr Beerdigungen als jeder andere Mensch. Der Körper des Menschen wurde ursprünglich aus dem Erdboden erschaffen, und Mose sah, wie die Körper der Toten in den Erdboden zurückgelegt wurden, von wo sie gekommen waren. Wenn Christen beerdigt werden, denke ich meist an einen Vers aus dem Bericht des Jüngers Johannes über Jesus. Wir finden ihn im Johannesevangelium, Kapitel 12, Vers 24. Da sagt Jesus, »Wahrlich, wahrlich, ich sage euch, wenn das Weizenkorn nicht in die Erde fällt und stirbt, bleibt es allein. Wenn es aber stirbt, bringt es viel Frucht.« Jesus spricht hier von seinem Tod und seiner Auferstehung. Und wenn ein Christ beerdigt wird, ist das für mich wie ein Zeichen. Der vergängliche Körper eines Christen wird in die Erde gepflanzt, in der begründeten Hoffnung, dass er eines Tages auferstehen wird. Denn Jesus hat allen zugesagt, die an ihn glauben, dass sie auferstehen werden, zum ewigen Leben in der Gemeinschaft mit Gott. Lassen Sie mich in unserem Psalm fortfahren mit Vers 8. Denn unsere Missetaten stellst du vor dich, unsere unerkannte Sünde ins Licht vor deinem Angesicht. Jemand sagte einmal, unerkannte und verborgene Sünde auf dieser Erde ist im Himmel eine offene Schmach. Gott sieht auch das, was wir im Verborgenen tun. Mose schreibt weiter in Vers 9, darum fahren alle unsere Tage dahin durch deinen Zorn. Wir bringen unsere Jahre zu wie ein Geschwätz. Im Hebräischen ist dieser Vers sehr bildhaft formuliert. Wir bringen unsere Jahre zu wie einen Seufzer. Seufzend gehen wir durch das Leben. Wenn Sie Jesus nicht kennen, wenn Sie nicht an Jesus glauben, haben Sie keine Hoffnung für die Ewigkeit. Sie haben dann einfach nichts, wofür Sie leben, oder? Sie haben kein Ziel, auf das hin Sie leben, und keine Richtung, wohin die Reise gehen wird. Mose fährt fort mit Vers 10. Unser Leben wäre 70 Jahre, und wenn's hochkommt, so sind's 80 Jahre. Und was daran köstlich scheint, ist doch nur vergebliche Mühe, denn es fährt schnell dahin, als flögen wir davon. Wenn Sie es bis zum 80. Lebensjahr schaffen, werden Sie sicher eine Menge mit Rheuma und Arthritis zu tun haben. Ich merke bereits, dass es so ist. Selbst ein langes Leben ist unglaublich kurz. Und die köstlichen Momente im Leben, sie vergehen viel zu schnell wie im Flug. Wie gut ist es, als älterer Mensch noch eine Zukunft zu haben. Und die haben Christen, denn sie haben ihr Vertrauen auf Jesus gesetzt. Und der bringt alle, die an ihn glauben, sicher ans Ziel, in die Ewigkeit, in vertrauensvolle Gemeinschaft mit Gott. Und nun kommt Mose zu einem sehr weisen Schluss. Ich lese Vers 12. Lehre uns bedenken, dass wir sterben müssen, auf dass wir klug werden. Wörtlich übersetzt heißt der Vers, so lehre uns denn zählen unsere Tage, damit wir ein weises Herz erlangen. Der Apostel Paulus schrieb einmal, dass Jesus Christus für Christen zur Weisheit gemacht wurde. Durch ihn aber seid ihr in Christus Jesus, der uns von Gott gemacht ist, zur Weisheit und zur Gerechtigkeit und zur Heiligung und zur Erlösung. Wenn Sie an Jesus glauben, dann haben Sie die Weisheit und die begründete Hoffnung auf eine herrliche Zukunft in der Ewigkeit Gottes. Mose beendet seinen Psalm mit Vers 17. Und der Herr, unser Gott, sei uns freundlich und fördere das Werk unserer Hände bei uns. Ja, das Werk unserer Hände wollest du fördern. Oh ja, das ist wichtig, in diesem Leben etwas tun, das in der Ewigkeit von Bedeutung sein wird. Sie merken, Mose, der 40 Jahre seines Lebens in der Wildnis der Steppe umherzog und dort zahllose Menschen sterben sah, er verstand sehr wohl, worauf es im Leben wirklich ankommt. Viele von uns wissen das nicht, aber wir können es uns von Mose sagen lassen. Psalm 90 ist ein sehr wertvoller und praktischer Psalm. Gott ist treu, auf ihn können wir uns verlassen, und zwar immer. Denn was Gott zusagt, das wird er auch tun. Ja, in dieser Welt ist unser Leben vergänglich, und viel zu schnell fliegt es dahin. Doch es gilt, was Mose schrieb, Herr, du bist unsere Zuflucht für und für. Seien Sie Gott, dem treuen und ewigen Herrn, anbefohlen.